Herrschaften, es ist die Big Show 716. Ich sitze hier im Media Compound in Wimbledon und bin aber mit New York City verbunden. Mit Sven heißt. Servus Sven.
Hallo Jens, ich grüße dich. Leider nicht im Media Compound, weil heute keine Spiele sind in New York.
Das ist wahr. Es gibt sowas wie ein kurzes Durchschnaufen. Ich gestehe offen, ich habe die Chance genutzt vor zwei Tagen, bin mir nicht mehr ganz sicher, mir den FC Bayern München gegen Flamengo Rio anzuschauen. Und ja, fangen wir mit den Bayern an. Sven, das war zu Beginn, ich möchte sagen, überfallsartig, wie sie gespielt haben. Dann ist Flamengo reingekommen und plötzlich haben die Bayern schon ein bisschen gezittert. Manuel Neuer schönen Reflex gezeigt, bevor dann dieses 1-2 gefallen ist. Aber am Ende kann man sagen, souverän weitergekommen. Wie ordnest du das an?
Die Aufteilung, die du gerade eben gemacht hast, die ist eigentlich ideal, um diese Mannschaft zu beschreiben. Schau dir den Angriff an, mit dem sie gespielt haben. Da hast du Namen wie Harry Kane, Coman, Gnabry, Olise. Das ist ja absolute Spitzenklasse im internationalen Wettbewerb. Und das erklärt genau diese dominanten Phasen, von denen du da eben gesprochen hast. Und auch, dass sie in der Lage sind, gegen die Brasilianer 4 Tore zu schießen, was ja bislang auch noch keinem anderen Verein gelungen ist. Und dann auf der anderen Seite hast du eine Abwehr, ohne da jetzt konkret die Namen nennen zu wollen, die alles andere als Spitzenklasse ist. Und ich glaube, das ist der FC Bayern München im aktuellen Zeitraum. Und das beschreibt auch die Zerrissenheit dieser Mannschaft, dass die Defensive mit der Offensive nicht zusammenpasst. Und du würdest dir eigentlich wünschen, dass Max Eberl mit seinen Mitstreitern genau dieses Problem erkennt und auch versucht zu lösen in Form von Transfers, dass die Außenverteidiger, die Innenverteidigung einfach eine andere Seriosität darstellt. So wie zu Hochzeiten der Bayern, als sie damals mit Alaba links und Lahm rechts gespielt haben. Aber offensichtlich schauen sie eher nach einem Transfer für die Offensive, um dort nochmal einen großen Namen zu gewinnen, um sich vielleicht selbst auch dahinter zu schützen. Aber ich glaube, dass die Bayern dringend eine neue Defensive benötigen würden. Und dann wären sie auch ein seriöser Anwärter auf den Club wie ein Titel.
Da fällt mir jetzt ein, dass ich gelesen habe, und ich meine, es war in der Süddeutschen Zeitung, dass Alphonso Davies offenbar ein Handgeld von 22 Millionen bekommen hat, dass Dayot Upamecano auch genau in dieser Größenordnung gern ein bisschen Kohle hätte. Und da frage ich mich, und ich glaube, ich zitiere jetzt Karl-Heinz Rummenigge, ob bei den Bayern das Gehaltsschema noch stimmt, so wie es ist, die Gehaltshierarchie. Kann man von außen natürlich schwer beurteilen, aber hast du vielleicht ein Gefühl dafür, ob es nicht, ja, wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt, ob es nicht in den letzten Jahren ein bisschen zu großzügig war?
Das Selbstverständnis des FC Bayern München war immer, mir sei mir. Bei der Kaderzusammenstellung und bei den Vertragsverhandlungen, Jens, da sehe ich das nicht. Da ist der FC Bayern, tritt da für mich so schwach auf, als wenn sie fast verzweifelt wären, ihre Spieler zu halten. Aus meiner Sicht müssen sie dringend hergehen und mal sagen, hört mal zu, das ist unser Angebot. Wir sind mir san mir. Entweder du unterschreibst oder du darfst dir gerne einen anderen Verein suchen. Und dieses Selbstverständnis ist in dieser Form überhaupt nicht zu erkennen. Sondern sie lassen sich ja indirekt von den eigenen Spielern dort ausnehmen. Und das führt dann zu diesen irren Summen, die du da eben aufgezählt hast. Und ich bin sicher, dass die in irgendeiner Form stimmen. Und wenn du das mit ein, zwei Spielern machst, dann kommen ja die Nächsten und wollen das genauso haben. Sprich, du kommst aus dieser Spirale so lange nicht raus, bis du irgendwann mal einen Punkt setzt. Und zwar auch bei einem gestandenen Namen. Und dann sagst du mal zu, das ist das Angebot oder wir lassen es. Bei Leroy Sané, das wäre eine gute Chance gewesen, sofort, als der damals gezögert hat, den Vertrag zu unterschreiben, zu sagen, danke, das war's, wir suchen uns nach einer neuen um. Stattdessen nimmt man wieder die Verhandlungen auf und versucht wieder eine Lösung zu finden. Und das zeigt die Unsicherheit des Vereins und dass diesem Club dort jegliches Selbstvertrauen abhanden gekommen ist. Meine These, warum das so ist, dass sie insgesamt sehr schlecht momentan in einer Position sind, wo sie kaum Alternativen haben, wo sie sich auch nicht wissen, wer könnte für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein, der international noch nicht renommiert ist. Wenn du dir Paris Saint-Germain ansiehst, dann scheinen die dort in der Lage gewesen zu sein, das Talent von jungen Spielern sehr gut beurteilen zu können und die Spieler dann zu holen, als sie noch nicht allen anderen bekannt waren. Das würde ich mir auch für den FC Bayern wünschen, aber offensichtlich haben sie diese Marktübersicht momentan nicht. So zumindest macht es einen Eindruck auf mich.
Gut, das wäre dann die Aufgabe, glaube ich, von Christoph Freund, den man genau deshalb nach München geholt hat. Aber dennoch, hat denn Max Eberl aus deiner Sicht im Moment einen beneidenswerten Job? Also normalerweise denke ich mir, okay, beim FC Bayern. Ich weiß nicht, ob Sportvorstand sein offizieller Titel ist, aber der Job von Max Eberl dünkt mich schon als ein sehr erstrebenswerter. Nur ich bin mir nicht ganz sicher, nach allem, was ich lese, ob das im Juli 2025 auch wirklich so ist.
Er hat einen Job, Jens. Und ich halte ihn weder für besonders einfach noch für besonders schwierig. Und es geht darum, bei dieser Mannschaft Spieler zu entdecken, die möglichst jung sind und die eine vielversprechende Zukunft haben. Das ist sein Aufgabenfeld und dafür stehen ihm ja auch noch hochrangige Assistenten zur Verfügung, wie zum Beispiel Christoph Freund und eine Scouting-Abteilung. Und da frage ich mich schon in den vergangenen Jahren, ob die Qualität dort so hoch ist, dass sie den internationalen Ansprüchen genügt. All die Transfers, die sie da in den vergangenen Jahren getätigt haben, da fällt mir mit Ausnahme von Olysee, und das ist ein Offensivspieler, kaum jemand ein, der sie hinten in der Defensive weitergebracht hat. Jetzt haben sie Jonathan Tah verpflichtet. Wenn du schaust, dass der auch schon 29 Jahre alt ist, dann frage ich mich genau, wie die Perspektive da aussehen soll. Bayern München ist eine der ältesten Mannschaften im europäischen Spitzenfußball. Ich glaube, mittlerweile sind es 11 Kaderspiele und da ist Müller schon gar nicht mehr mit eingerechnet, die älter sind als 28 Jahre. Wo ist die Perspektive dieser Mannschaft? Und wenn du so viele Routiniers in deinem Team hast, dann verwundert es ja nicht, dass die relativ viel Geld wollen. Wenn du viel Erfahrung vorzuweisen hast und auch schon einige Titel, dann steigt natürlich der Preis. Sie müssen aus meiner Sicht diese Mannschaft dringend verjüngen. Und dafür benötigt es Ideen. Und momentan sehe ich diese Ideen nicht, die sie haben. Noch dazu bin ich verwundert, dass sie sich permanent um die Offensive kümmern. Wenn du zu Münchner Hochzeiten denkst, dann würdest du sagen, okay, vielleicht versucht man dort die Öffentlichkeit auf eine falsche Fährte zu lenken und arbeitet stattdessen an Defensivtransfers. Das würde ich dem Club wünschen, aber momentan sieht es nicht danach aus.
Ja, so, jetzt geht's aber gegen eben genannte Mannschaft von Paris Saint-Germain, die du sehr, sehr genau begleitet hast, auch live und ganz persönlich in den Stadien des Öfteren, auch im Champions-League-Finale. Da würde man sagen, Vom ganzen Flow her, obwohl die Bayern einen guten Eindruck hinterlassen haben, auch wenn sie gegen Benfica verloren haben, aber vom ganzen Flow her müsste PSG eigentlich Favorit sein. Aber ich sage, so stark sind die Bayern, Sven, dass sie in einem Spiel einen Entscheidungssatz, wenn wir hier schon beim Tennis sind, gewinnen können. Siehst du das auch so?
Einen Satz können sie immer gewinnen, Jens. Aber wie du weißt, beim Tennis benötigst du normalerweise mindestens 2 und bei Grand Slam-Spielen sogar 3. Und da bin ich mir dann nicht sicher, ob sie im Zweifel 3 Sätze hinkriegen gegen Paris Saint-Germain. Diese Pariser Mannschaft bricht mit allen Regeln. Du hast normalerweise bei den Gepflogenheiten des Fußballs daran gedacht, okay, du brauchst einfach erfahrene Spieler in deinen Reihen, ein paar, die schon älter sind als 30, um irgendwo diese Mannschaft zusammenzuhalten. Das hat PSG komplett über Bord geworfen. Dann sagst du, ja, okay, ein paar kopfballstarke Spieler benötigt es eigentlich für Standards schon. Irgendwie 1, 2, die mindestens 1,90 haben oder ein paar robuste Spieler gibt's nicht in dieser Pariser Mannschaft. Der einzige, der eine angemessene Größe, glaube ich, hat, ist der Torwart Donnarumma. Dann siehst du letztens das Spiel von PSG gegen Inter Miami. Auf einmal gibt's ein Freistoßtor von denen, wo wahrscheinlich mit der kleinste Spieler am Ende das Tor köpft. Also auch mit dieser Regel bricht PSG. Dann sagst du, okay, also so von den Positionen im Spiel, die sollten einigermaßen besetzt sein. Dann siehst du, wo der Rechtsverteidiger Hakimi rumläuft. Dann siehst du, wo der Linksverteidiger Mendes rumläuft. Dann hast du das Gefühl, dass jeder über alles bei PSG und das Ganze trotzdem eine Struktur hat. Und dann sagst du noch am Ende, okay, eigentlich normalerweise solltest du schon relativ viel Geld ausgeben, wenn du auf diesem Niveau spielen willst. Dann gehst du die letzten Transfers von PSG durch. Natürlich stehen da immer zweistellige Millionensummen, aber für die Qualität der Spieler, die sie geholt haben, ist das eigentlich noch relativ günstig. Das ist der Erfolg von PSG. Sie haben dort tatsächlich einen ganz eigenen, sonderbaren Weg gewählt, sicherlich mit Luis Enrique als Trainer vorneweg und dessen Sportdirektor Campos, der da irgendwie sich mit ihm gut versteht. Dann haben sie eine Idee gehabt und die haben sie verwirklicht. Deswegen sind sie so stark und das ist dann durchaus Anschauungsmaterial auch für alle anderen Spitzenteams, einen anderen Weg zu finden, einen anderen Ansatz, um dann ähnlich konstant gut zu sein, wie es momentan PSG ist.
Ja, ein Wort zu Inter Miami. 0-4, so ist er schon nach 45 Minuten gestanden. Das war ein Reality-Check, glaube ich, wie man in Amerika auch sagen würde. Also es war auch nichts anderes zu erwarten. Ist das ein realistischer Zwischenstand, wie es dem US-Fußball überhaupt geht? Oder ist PSG einfach die beste europäische Mannschaft, die ganz natürlich nach Belieben gegen eine, Mittelklasse-Mannschaft in den USA gewinnen sollte?
Ich glaube, dass Lionel Messi natürlich für Inter Miami ein absoluter Glücksfall ist. Im Duell gegen PSG weiß ich nicht, ob es das war. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der Emir mal kurz bei PSG angerufen hat aus Katar. So viel Zeit hat er dann doch und denen gesagt hat, hört mal zu, also ihr könnt da alles machen bei dieser Club-WM und ich komme auch finanziell für den Schaden auf. Aber eine Niederlage gegen Messis Inter Miami, das bitte dann doch nicht, nachdem Messi da vor 2 Jahren PSG verlassen hat. Und das, glaube ich, hat dann die Mannschaft in den ersten 45 Minuten umgesetzt, indem sie mal kurz die 4 Tore geschossen hatte und dann den Anstand aber auch besaß, es dabei beruhen zu lassen, weil man ja doch mit einigen Spielern von Inter Miami, abgesehen von Messi, doch sehr gut bekannt ist aus Barcelona-Zeiten. Inter Miami ging es so wie Atletico Madrid in der Vorrunde, die haben ja auch 0-4 verloren. Also es muss jetzt niemand damit kommen und sagen, ah ja, das zeigt den Status des amerikanischen Fußballs. Nein, das zeigt den Status von PSG. Das ist die Ausnahmemannschaft in dieser Saison. Das haben wir auch hinreichend so dargelegt. Wenn du in der Lage bist, in der Champions League die besten 4 englischen Mannschaften nacheinander aus dem Wettbewerb zu nehmen, Und dann noch ein Finale gegen Inter Mailand auf diese Weise zu gewinnen, dann wäre es überraschend, wenn das bei der Club-WM nicht der Fall gewesen ist. Und diese Mannschaft, glaube ich, sagt sich, lass uns einfach diesen Flow aus der vergangenen Saison mitnehmen und dieses Turnier auch noch gewinnen. Denn dass dieser Weltpokal für die Vereine attraktiv ist, ich glaube, das haben die vergangenen Wochen gezeigt.
Überraschungsgast im Viertelfinale ist ganz klar Al-Hilal. 4-3 nach Verlängerung gegen Manchester City gewonnen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich mir, okay, es war eine 0-0-Partie und das Elfmeterschießen ist 4-3 ausgegangen, aber weit gefehlt. Jetzt hat Pep Guardiola recht früh im Turnier gesagt, dass er von dieser Veranstaltung herzlich wenig hält. Aber natürlich, Pep Guardiola ist Sportler, ist Trainer, will auch diese Partie gewinnen. Jetzt weiß ich nicht, wie ist es zustande gekommen? Sven, weil ich, wie gesagt, nichts gesehen habe. War Manchester City schlampig? War das eine verdiente Niederlage? Bitte.
Auch wenn es wahrscheinlich dahin geht, dass diese Dauerwerbesendung von Saudi-Arabien während diesen 120 Minuten jetzt weitergeht, man muss diese Qualität dieser Mannschaft von Al-Hilal anerkennen. Das ist, wenn du das anguckst, da sind etliche Spieler, die genauso gut in einem der europäischen Top-Teams bei diesem Wettbewerb auftreten können. Saudi-Arabien hat es geschafft, anders als China vor vielen Jahren, mit System in den Fußball zu investieren. Sie sind hergegangen und haben natürlich die finanziellen Voraussetzungen dafür, die auch notwendig sind, aber sie sind nicht hergegangen und haben gesagt, wir kaufen etliche Spitzenspieler und die stecken wir dann in einen Verein, sondern die haben halt mehrere Vereine da, die sie dann in dieser Form aufgerüstet haben. Dadurch ist der Effekt entstanden, dass in der heimischen Liga es einen Wettkampf auf Augenhöhe gibt. Nicht nur die Stars gehen da runter, um irgendwie eine schöne Zeit in der Sonne zu verbringen, sondern die sind Woche für Woche gefordert, weil sonst nämlich der andere Starverein gewinnt. Dadurch sind die natürlich alle allein schon körperlich richtig in Schuss und sind auch die Wettbewerbshärte gewohnt. Auf dieser Weise treten sie natürlich jetzt auch hier in Amerika auf, wo ihnen klimatischen Verhältnisse extrem zugutekommen, weil das Spiel hier in Amerika ähnlich ist wie in Saudi-Arabien beispielsweise, von der Luftfeuchtigkeit und von der Hitze her. Wenn du ein paar Spiele siehst, das ist Stop-and-Go-Fußball. Und das ist nicht negativ gemeint. Du verteidigst 20 Minuten, um Kräfte zu sparen und greifst dann 5 Minuten an und versuchst ein Tor zu schießen. Und genau auf diese Weise hat Al-Hilal Manchester City geschlagen. Manchester City hat gespielt, als wenn es 10 Grad in der Premier League in Manchester hätte und ein Nieselregen. 90 Minuten dominant, 120 Minuten dominant und alle Spieler in der gegnerischen Hälfte und sofort Gegenpressing und so weiter. Und Al-Hilal hat das hinten defensiv ausgesessen, haben da auch die Qualität dafür, weil sie Spieler haben wie zum Beispiel Bono im Tor und haben sich dann diese ganz wenigen Momente rausgesucht, wo sie mit voller Energie ihre Tore geschossen haben. Und das hat Manchester City mit der eigenen Spielweise begünstigt. So ist es dann am Ende zustande gekommen, dass die da 4-3 gewonnen haben und das auch nicht unverdient.
Ja, damit ergeben sich also die Viertelfinale. Los geht's mit Fluminense gegen eben Al-Hilal, dann Palmeiras gegen Chelsea, Paris Saint-Germain gegen Bayern München und Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Sebastian Kehl hat der Süddeutschen Zeitung vor 2 Tagen, was glaube ich, ein Interview gegeben, wo er schon auch gesagt hat, von den Ergebnissen her nehmen wir das alles. Spielerisch not so great. Traust du Borussia Dortmund gegen Real Madrid vielleicht sogar eine Überraschung zu?
Zu verlieren haben sie nichts und ich glaube, das kommt der Borussia Dortmund gemeinhin entgegen in dieser Partie. Der Druck ist auf Seiten von Real Madrid und der ist gehörig, denn der Präsident Florentino Perez ist ja schon seit einigen Jahren ein großer Verfechter von einer Superliga und wenn möglich nicht nur einer europäischen Superliga, sondern einer globalen Superliga. Insofern ist das hier für Real Madrid vom Werbeeffekt her und von der eigenen Ausrichtung von vehementer Bedeutung. Das zeigt sich auch darin, dass Perez offenbar schon zu Beginn des Turniers hier in den USA aufgetaucht ist und nicht erst zum Finale, wie er das offenbar mal angedacht hatte. Die Frage ist, wie gefestigt diese Mannschaft von Real Madrid ist, weil sie hat ja nicht nur einen Umbruch beim Personal zu verkraften gehabt, sondern ja auch einen neuen Trainer mit Xabi Alonso. Und es scheint mir so der Fall zu sein, dass er in den ersten Spielen, ähnlich wie Simone Inzaghi bei Real, der alten Formation der Mannschaft vertraut hat. Das war in beiden Fällen die Viererkette und jetzt hat er zuletzt umgestellt auf Dreierkette, wo du siehst, seine eigenen Ideen bringt er jetzt ein und vielleicht auch auf der Basis, dass die Mannschaft sehen musste, okay, so kommt, wie wir bislang gespielt haben, geht es eigentlich nicht weiter. Wenn das tatsächlich schon eine Festigkeit hat, dann glaube ich, ist es natürlich für Real Madrid eine relativ gute Basis, um dieses Turnier weiter zu bestreiten, denn individuelle Qualität haben sie. Allerdings, wie gefestigt das ganze Konstrukt ist, das ist halt die andere Frage. Und ich glaube, Borussia Dortmund kann sehr frei drauf losspielen und mal schauen, was Real Madrid tatsächlich anbietet. Und Real hat natürlich vermutlich auch noch im Hinterkopf, dass es ein Halbfinale gegen PSG geben könnte, was natürlich dann nochmal eine spezielle Note hat aufgrund des Mbappé-Transfers. Insofern nochmal, es ist spannend, weil dieses untere Tableau sind die vier europäischen Mannschaften, während in der anderen Tableau eher diejenigen sind, die außerhalb von Europa sind. Das, glaube ich, macht dieses momentane Turnierkonstrukt sehr spannend.
Jetzt hast du eine wunderbare Vorlage geliefert für die Schlussfrage. Ist denn diese Veranstaltung und lass sie meinetwegen zu besseren Anstoßzeiten in irgendeinem anderen Land stattfinden, aber ist diese Veranstaltung tatsächlich eine Empfehlung für eine globale Super League?
Das sehe ich nicht so. Und ich glaube, dass wenn man da so weit denkt, dass man auch einfach die Stärke von den europäischen Ligen total bestreitet. Ich finde, das eine kann parallel zu dem anderen existieren. Und diese globale Superliga, da haben sich ja die Fans, die Zuschauer, die Medien in den vergangenen Jahren eindeutig dazu geäußert. Und wenn in einem Monat der Betrieb in der Premier League, in der Bundesliga, in Italien, Spanien wieder aufgenommen wird, dann glaube ich, werden sich die Fans daran genauso erfreuen. Und wie soll eine globale Superliga aussehen? Also soll dann Vereine aus Europa mal kurz nach Südamerika reisen? Also ich glaube, dass das allein schon logistisch momentan überhaupt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz sehe ich den Reiz davon, wenn man hier unterschiedliche Spielstile sieht. Du siehst, was die Brasilianer für eine enorme Physis hast. Du kannst sehen, Mamelodi Sundowns aus Südafrika, was die für ein fluides Spiel haben. Das hat mich begeistert. Natürlich haben die nicht die individuelle Klasse, aber ich finde, dass dieses Turnier unabhängig mal von dem, wie es entstanden ist und wie es finanziert ist, eine absolute Berechtigung haben kann im Spielkalender. Und genauso ist es allerdings mit den herkömmlichen Strukturen, die wir kennen. Insofern würde ich sagen, dass beides parallel zueinander existieren kann. Und ich finde, das hat auch dieses Turnier bewiesen.
Ich bin schon so alt, mein lieber Sven, dass ich sagen kann, ich habe noch Zeiten erlebt, als man den Brasilianern nicht ihre Athletik zugeschrieben und gut geschrieben hat, sondern ihren Spielwitz. Circa 1982 muss es gewesen sein.
Der
Danach
Fußball entwickelt sich weiter.
ist es für Brasilien nur noch bergab gegangen, mit einem kurzen Zwischenhoch 2002. Sven Heist, Ladies and Gents. Vielleicht rufen wir nächste Woche wieder an. Ich würde mich freuen. Danke, Sven. Kurze Pause der Big Show 716.